Guten Morgen, liebe Geschwister. Ja, wir freuen uns wieder, dass wir unter dem Wort unseres Herrn zusammen sein dürfen. Und ich möchte euch herzlich bitten, dass ihr mitbetet in euren Herzen, sodass das Wort so gepredigt werden kann, wie er es haben möchte. Wir sind ja in der Betrachtung im den ersten Versen des Epheserbriefes immer noch. Und wir kommen heute zu den Versen 7 und 8, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, welche er gegen uns hat überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht. In dem zweiten Abschnitt des ersten Kapitels, der ab Vers 3 geht, zeigt uns Paulus A. die Stellung, die Ausrüstung und die Zweckbestimmung der Glieder am Leib des Christus sowie B. das Ziel aller Wege Gottes. Er bringt das ganze All unter seinen Sohn Christus Jesus empor, den er als Haupt über das All und die Versammlung gesetzt hat. Er hat es getan. Paulus beginnt diesen Abschnitt mit einem Segensspruch. Darauf ist ja unser Bruder Daniel schon eingegangen, indem er dort sagt, gesegnet oder gepriesen. Besser ist aber, gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, wir betreten in den folgenden Versen allerheiligsten Boden. Ja, es gibt kaum einen heiligeren Boden als diesen. Das müssen wir uns vergegenwärtigen. Der hier genannten Ausrüstung, die uns der Paulus in diesen Versen entfaltet, ist nichts hinzuzufügen. Alles, was wir zu unserem geistlichen Leben und Wachstum in das Bild Gottes brauchen, ist darin enthalten. Paulus nennt uns etwa 7 Stücke. Erstens, Vers 3, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den Überhimmeln. Das heißt, was irgend es an geistlichen Segnungen dort gibt, damit sind wir gesegnet. Es gibt keinen Segen, den der Gott ausgelassen hätte. Sonst würde das Paulus anders formuliert haben, beziehungsweise der Geist durch Paulus oder der erhöhte Christus durch Paulus. Jedes einzelne Glied am Leib des Christus hat jeden geistlichen Segen bekommen. Eigentlich müssten wir jetzt schon aufhören und darüber stille werden und beten. Ja, das ist so etwas Umwerfendes, ja, was man mit menschlichen Worten nicht ausdrücken kann. Zweitens, Vers 4, wir sind Auserwählte in ihm, in Christus, vor Grundlegung des Kosmos. Drittens, Verse 5 bis 6a, wir sind zuvor bestimmt zur Sohnschaft für Gott selbst, für unseren Vater, für sonst niemanden. Viertens, und der vierte Punkt, der gliedert sich in 3 Unterpunkte, wobei wir dann bei dem dritten heute weitermachen wollen. Wir sind begnadigt in dem Geliebten. Die Gnade beinhaltet die Erlösung in Christus, die Vergebung der Vergehungen, was wir gestern Abend gehört haben. Und als dritten Unterpunkt, die Gnade strömt über in Weisheit und Einsicht in das göttliche Denken. Fünftens, Vers 9 und 10, er hat uns kundgetan, das Geheimnis seines Willens in der Vervollständigung der Zeitpunkte, der Kairoi, das All unter ein Haupt emporzubringen in Christus. Sechstens, wir haben ein Losteil in Christus. Siebtens, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und er ist auch das Unterpfand zur Einlösung des Erbteils oder Losteils. Das heißt, alle diese Punkte, die der Paulus hier in dem ersten Kapitel nennt, sind Teile eben jeder geistlichen Segnung in den Überhimmeln, eben hier in 7 Punkte zusammengefasst. Wir brauchen also nicht irgendwo hingehen in unserem Leben und uns weitere Segnungen besorgen. Ja, entschuldigt, wenn ich das so sage. Das wird uns manchmal weiß gemacht von Leuten, ja, ihr müsst dorthin gehen, an den Ort und zu dem Bruder und so, und der hat einen ganz besonderen Segen für euch. Hier haben wir jeden geistlichen Segen. Der dritte Teil der 4. Segnung, also in Vers 8, das ist das nächste, was in unserem Leben geschieht, als Wirkung des Reichtums der Gnade unseres Gottes. Die Gnade Gottes hat ja 2 Wirkungen. Und die allererste Wirkung ist, dass sie Rettung bringend ist für alle Menschen. Wir lesen in Titus 2, 11 und 12, die Gnade Gottes ist erschienen, Rettung bringend für alle Menschen. Uns aber, also die, die herausgestellt sind, uns aber erzieht sie, heißt es genauer, sie erzieht uns, auf dass wir die Gottlosigkeit und die kosmischen Lüste verleugnen, besonnen und gerecht und Gottes verehrend leben in diesem Äon, in denen wir hineingestellt sind. Unser Herr Christus Jesus ist die Gnade Gottes in Person, denn er kam auf diese Erde. Er konnte also nicht ein Mensch sein. Ja? Wie könnte ein Mensch, ein natürlicher Mensch, die Gnade Gottes sein und als solche hier erscheinen? Geht nicht. Er kam von außerhalb des Kosmos, aus den Himmeln kam er und erschien als die personifizierte Gnade Gottes. Ihre erste Aufgabe ist, sie bringt Rettung allen Menschen. Das ist der Grund aller Absichten und aller Zielgedanken Gottes ist, dass er alles zusammenbringt. Und erst dann wählt er prinzipiell aus und setzt heraus und für eine gewisse Zeit zieht er die Gemeinde eben allen anderen vor. Und zwar nur zeitlich. Da wir nun jetzt Licht geworden sind, kommt dieses Licht Gottes in unsere Gedankenwelt und bringt dort Einsicht und Weisheit hervor. Unser Denken wird zunehmend in göttliche Bahnen gelenkt. Zum neuen Menschen in uns gehört auch der Denksinn des Christus, so wie Paulus uns in 1. Korinther 2 sagt, der seelische Mensch, wie es genauer heißt, aber fast nicht, was des Geistes Gottes ist. Das heißt, dass wenn man den seelischen Menschen mit einer Flasche vergleicht, ja, dann ist der Flaschenhals so eng, dass göttliche Gedanken dort nicht reingehen. Die gehen nicht rein. Das heißt, wir dürfen sie auch nicht reinprügeln, indem wir Leute bearbeiten, von denen wir wissen, sie haben den Geist noch nicht. Von denen können wir nicht göttliche Verhaltensweisen abfordern und sie dazu animieren. Das geht nicht. Erst wenn wir wissen, aha, der Geist hat bereits in einem Menschen Wohnung genommen, dann kann man darauf aufbauen und sagen, jetzt sollst du nicht mehr. Und genauso macht es ja auch die Schrift. Der seelische Mensch aber fasst nicht, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt oder unterschieden wird. Der Geistliche aber unterscheidet oder beurteilt alles. Er selbst aber wird von niemandem beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, der ihn unterweise? Wir aber haben Christi Sinn oder Denksinn. Das ist auch etwas, was wir haben. Das müssen wir nicht erst erarbeiten. Nachdem Adam und Eva dem Geist nach gestorben waren, begann die Seele die Oberhand und regierte nicht mehr Gottes Geist, obwohl Gott natürlich einen Rest von seinem Geist im Menschen zurücklassen musste, sonst wäre er sofort physisch gestorben. Der Elihu erklärt in seiner Rede in Hiob 34, 14 und 15, wenn er, also Gott, sein Herz nur auf sich selbst richtete, seinen Geist oder seinen Hauch und seinen Odem an sich zurückzöge, so würde alles Fleisch insgesamt verscheiden und der Mensch zum Staub zurückkehren. Das heißt, ein gewisser Rest an Geist, an etwas, was Leben erzeugt, ja, ist im Menschen noch da. Nehmen wir den Text in Epheser 1, 8 hinzu, so können wir sagen, der von der Seele regierte Mensch hat die Einsicht in göttliche Dinge verloren, obwohl er trotzdem noch im Gemachten Gott erkennen kann. Das heißt, der Rest an Geist, den Gott zurückgelassen hat, das ist so viel, dass der Mensch am Gemachten sehen kann, es muss einen Gott geben. Erst wenn er das ablehnt, so erklärt uns dann Paulus in Römer 1, dann verfinstert er am Verstand. Das heißt, der Verfinsterungsprozess im Verstand setzt dann ein, wenn jemand im Gemachten Gott nicht akzeptiert und ihm nicht den nötigen Dank darbringt. So drückt es Paulus in Römer 1, 18 folgende aus. Dass die Gedankengänge so stimmen, das erklärt uns Paulus in Apostelgeschichte 17, Vers 26 und 27. Dort sagt Paulus den Athenern, den Leuten, die immer nur was Neues hören wollten und was Neues zu sagen hatten. Ja? Und er hat aus einem Blut jede Nation der Menschen gemacht, um auf dem ganzen Erdboden zu wohnen, indem er verordnete Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tasten, fühlen und finden möchten, obwohl er nicht fern von jedem Einzelnen von uns ist. Das heißt, alles, was Gott im Kosmos gemacht hat, ist darauf angelegt, dass der Mensch Gott sucht. Also kann er das. Wenn er es nicht macht, dann verfinstert er am Verstand und dann kommt daraus all das Böse, mit dem wir umgeben sind, das wir auch in uns selber finden. Aus dieser Verantwortung ist niemand entlassen und deshalb schreibt der Paulus auch dort, es wird niemand eine Entschuldigung haben bezüglich der Gotteserkenntnis aus dem Gemachten. Ja, nicht, das gilt nicht fürs Evangelium. Da ist niemand verantwortlich, ja, sondern die Erkenntnis Gottes aus dem Gemachten macht den Menschen vor Gott verantwortlich. Ja. Weil das Evangelium muss ja erst geoffenbart werden. Aber draußen hat Gott eine Offenbarung hinterlassen, die man erkennen kann. Ja, im Gemachten und eben die Offenbarung, dass es ihn gibt. Aus dieser Verantwortung ist also niemand entlassen und doch fehlt dem Menschen durch die in ihm wohnende Sünde tiefere göttliche Einsicht. Und genau diese tiefere göttliche Einsicht kommt zusammen mit Weisheit durch die Gnade Gottes in unser Leben hinein. Der Denksinn des Christus bringt uns zuerst Licht in unser Denken. Licht war das Erste, was Gott in das Tohuwabohu des gerichteten Kosmos in 1. Mose 1 hineingebracht hat. Als nächste Handlung schied er dann Licht von Finsternis. Und genau das passiert ja dann auch in unserem Herzen, dass wir erkennen, was Licht und was Finsternis ist. Das ist auch ein Lernprozess. Wir können das nicht auf einmal, ja, aber er beginnt damit in dem Moment, wo er den Christus in uns offenbart. Paulus erklärt den Korinthern, die Stelle haben wir dieser Tage auch schon gelesen, in 1. Korinther 2, 4 bis 7. Und meine Rede und meine Predigt war nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, auf dass euer Glaube nicht beruhe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Wir reden aber Weisheit unter den Zielausgerichteten oder den Erwachsenen oder den Vollkommenen, nicht aber Weisheit dieses Äons noch der Fürsten dieses Äons, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, welche Gott zuvor bestimmt hat vor den Äonen zu unserer Herrlichkeit. Unser Denken wird natürlicherweise ebenso verfinstert. Paulus beschreibt es auch in Epheser 4, 7, und unser Denken war natürlicherweise ebenso verfinstert, wie das Paulus in Epheser 4, Vers 17 und 18 schreibt. Er sagt: Dieses nun sage und bezeuge ich in dem Herrn, dass ihr forthin, also nach der Neuzeugung, forthin nicht wandelt, wie auch die übrigen Nationen wandelt, in der Leere ihres Denkens, verfinstert am Durchdenken, müsste man das übersetzen. Ja, eine Sache zu Ende denken, bis zum Ziele denken, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung oder Verblendung ihres Herzens. Und die, hatten wir ja gesagt, die kommt erst dadurch zustande, dass jemand Gott im Gemachten nicht sehen will und ablehnt. Dadurch kommt dann die Verfinsterung. Noch schärfer drückt Paulus das in Epheser 5, Vers 8 aus. Es ist eigentlich der kürzeste Satz, der den Zustand des Alten und Neuen gleichzeitig beschreibt. Dort schreibt Paulus: Denn einst waret ihr Finsternis, jetzt aber Licht in dem Herrn. Kürzer kann man das nicht ausdrücken. Und schärfere Gegensätze gibt es auch nicht, wie Licht und Finsternis. Wandelt als Kinder des Lichts. Und das ist die typisch göttliche Ermahnung, die auf der Grundlage des Geschenkes aufbaut. Du bist jetzt Licht, also wandle als Kind des Lichts. Also geht's auch. Ja? Jede Ermahnung, die Gott uns gibt, die ist durchführbar, sonst hätte sie Gott nicht gegeben. Jetzt mit der Neugeburt des Licht geworden, versklaven uns nicht mehr die Denkstrukturen dieses Kosmos, sondern der Vater prägt uns zunehmend durch seine verborgene Weisheit, die er zuvor bestimmt hat vor den Äonen. Also zu der Zeit, da unsere Erwählung stattgefunden hat. Zu unserer Herrlichkeit geschieht es, wie wir eben gelesen haben. Wir nehmen damit zu an Herrlichkeit, im Laufe unseres praktischen Lebens. Wenn es nicht geschrieben stünde, wagte man das gar nicht auszusprechen. Wir fangen an und nehmen zu, in göttlicher Weise zu denken, und daraus folgen im nächsten Schritt auch weise Handlungen nach draußen. Die werden durch gesunde Denkprozesse eingeleitet. Ja? Dann fange ich auch an, anders zu handeln. Wandelt als Kinder des Lichts, kann Paulus deshalb die Gemeinde auffordern. Es ist nach Titus 2,11 die erziehende Gnade unseres Gottes. Sie strömt über, so wie das in unserem Vers 8 heißt, nach dem Reichtum der Gnade, welche er gegen uns hat überströmen lassen. Sie strömt über, indem sie zunächst unser leeres Gefäß füllt, bis oben hin, und dann strömt die Gnade über. Also erwarten wir auch von jungen Gotteskindern nicht, dass sie überströmen. Die müssen ja erst gefüllt werden. Ja, da muss das leere Gefäß angefüllt werden. Ja, und dann nach einem bestimmten Wachstumszeitraum fließt dann das auch über. Und der Mensch, der neue Mensch, tritt nach außen in Erscheinung, zumindest innerhalb der Gemeinde, wo man das sehen kann. Draußen in der Welt sieht man manches auch, aber nicht das Wesen, das wir in uns tragen, das ist unsichtbar, bleibt unsichtbar, bis unser Herr geoffenbart wird, nach Kolosser 3. Diese Gnade, die leitet Gesundungsprozesse in unserem Denken ein und treibt diese so lange vorwärts, bis wir in das Bild Gottes, des Christus Jesus, umgestaltet sind. Jedes Glied jedoch individuell in dasselbe Bild. Also keine Uniformierung, sondern jeder wird individuell ein Abbild des Christus sein. Jeder darf am Ziel dieses Wachstums Gottes eine ihm eigene Ausprägung seines Sohnes werden. Das geschieht einfach und ohne komplizierte Vorgänge, ohne Aktionen, durch Anschauen seiner Herrlichkeit, so wie das uns in dem Evangelium, das Gott dem Paulus anvertraut hat, gezeigt wird. Und natürlich auch in der übrigen Schrift, denn sie redet ja auch von dem Christus. Ja, sagt Jesus selber in Johannes 5, dass die Schrift von ihm Zeugnis gibt. Wenn ich aus der Dunkelheit in die Sonne trete, dann reflektiere ich das Sonnenlicht. Und dann sieht man es auch. Ja? Also ich brauche ja nicht mit Gewalt versuchen, das Sonnenlicht in meinem Angesicht wieder zu reflektieren. Das geschieht automatisch. Und genau das passiert auch dann, wenn wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, wenn wir uns dort hinein begeben in unseren Gedanken, dann wird die Dunkelheit unseres Fleisches durch die Sonne des Christus verändert. Was braucht man dafür? Eigentlich schlicht nur Glaubensgehorsam, ja, indem wir glauben, dass es auf diese einfache Weise geht. Ja. Der Herr aber ist der Geist, lesen wir in 2. Korinther 3, 17 und 18. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht, die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn, den Geist. Also auch hier der Verwandlungsprozess wird durch den Geist, und das ist Gott selber, der verwandelt uns, indem wir ihn anschauen. Und das geschieht ohne Krampf und ohne religiöse Übung, ohne knechtende Formen. Und es geht weiter in 2. Korinther 4, 1 und 2. Darum, da wir diesen Dienst haben, wie wir begnadigt worden sind, ermatten wir nicht, sondern wir haben allem, dessen, was sich schämt und deshalb verborgen, das, was man deshalb verborgen hält, entsagt, indem wir nicht in Arglist wandeln, noch das Wort Gottes verfälschen oder betrügerisch gebrauchen, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit uns selbst jedem Gewissen der Menschen empfehlen vor Gott. Wenn wir das wachstümlich erkennen, dann geschieht der Reinigungsprozess, wie in den gelesenen Versen angesprochen. Wir distanzieren uns dann von all den Dingen, die uns hindern, in das Bild Gottes verwandelt zu werden. Da muss ich nicht mehr sagen, du, das und das ist verboten und das ist zu tun. Das muss man nicht mehr sagen. Ja? Weil der Geist, der in uns wirkt, das neue Denken, das zeigt uns ja auf, was uns hindert. Und dann lasse ich das automatisch los. Wenn ich mit dem Auto fahre und es liegt ein Stein im Weg, ja, dann fahre ich ja auch um den Stein rum und fahre nicht drauf, bewusst, weil dann geht es ja nicht mehr weiter, sondern ich fahre um den Stein rum. Also gehe ich um das Hindernis rum. Und so mache ich es im täglichen Leben auch, wenn ich merke, dies und jenes hindert mich. Ja, da war ich seither vielleicht dran gewohnt, das zu tun, aber ich merke jetzt, Moment mal, das hindert mich ja, im Glauben vorwärts zu gehen. Also lasse ich das. Niemand muss mir sagen, du darfst es nicht. Das ist was ganz anderes, eine ganz andere Ermahnung, die Gott an uns vollzieht.
Das ist der Unterschied auch zwischen Gesetz.
Ja, ja, Denn das Gesetz hat eine Liste und da muss ich abhaken. Und wie es da drin aussieht, das ist völlig egal. Ja? Nach draußen. Der Herr Jesus sagt es ja auch seinen Leuten. Nicht? Wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, der hat die Ehe schon gebrochen in seinem Herzen, obwohl da außen noch gar nichts passiert ist. Nach dem Gesetz ist er immer noch fein raus. Ja. 2. Korinther 7, 1 kommt Paulus auf diese Thematik noch einmal zu sprechen, indem er dort sagt, da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so lasst uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir das Geheiligtsein zum Vollmaß bringen in der Furcht Gottes. Das heißt, wir arbeiten jetzt nicht an uns, sondern wir fürchten unseren Gott. Was fürchten wir? Zu was ist die Furcht notwendig? Die ist dazu notwendig, dass wir den Rahmen der uns geschenkten Glaubensfundamente nicht versuchen zu ergänzen mit eigenem oder fremdem kosmischem Gedankengut, indem wir uns auf das alleine verlassen, was geschrieben steht. Wenn der Herr sagt, wenn du mich anschaust, dann wirst du verwandelt. Wenn dann jemand kommt, ja, das ist ja toll, aber du musst noch. Und genau darum geht's, dass ich Furcht habe. Ja, Dinge, die aus mir selber kommen, an eigenen frommen Leistungen oder solche, die mir von außen aufgedrückt werden. Diese Furcht muss ich haben, dass ich das nicht vermische mit dem, was mir gesagt ist durch das Wort. Der Paulus schreibt deshalb den Kolossern in diesem Sinne, sehet zu, Vers Kapitel 2, 8 bis 10, dass nicht jemand sei, der euch als Beute wegführe durch die Philosophie und durch leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen des Kosmos und nicht nach Christo. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zum Vollmaß gebracht in ihm, welcher das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist. Wenn wir Christus haben, dann haben wir alles, sind zur ganzen Fülle Gottes gebracht. Wenn nicht, dann haben wir nichts, auch nicht, wenn wir den ganzen Kosmos und alle seine Weisheit gewinnen würden. Denn der Herr Jesus sagt, etwas später in Kolosser 2, Vers 20, wenn ihr zusammen mit Christus von den Elementen des Kosmos weggestorben seid, heißt es eigentlich, weggestorben seid, was unterwerfet ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in diesem Kosmos? Wir fragen nicht mehr, ist das oder jenes noch erlaubt, sondern schadet etwas uns, bringt uns etwas in eine Abhängigkeit außerhalb von der Abhängigkeit an den Christus. Das ist die einzige Frage, die wir noch stellen. In dieser Beziehung müssen wir ein reines Gewissen bewahren und dürfen es nicht an falschen, sichtbaren Maßstäben und uns von denen ein Gewissen machen lassen. Ja? Es gibt kosmische Maßstäbe. Ja? Wenn man auf die achtet, dann kann man ein schlechtes Gewissen bekommen. Aber genau um das geht es nicht. Ja? Wir müssen gucken, ist der Maßstab, den mir jemand vorhält, aus dem Kosmos oder kommt der Maßstab aus dem Wort? Und zwar bei uns in der Gemeinde kommt der Maßstab aus dem Evangelium des glückseligen Gottes. Wenn er woanders herkommt, dann müssen wir sagen, Moment mal, dieser Maßstab gilt mir nicht. Ja? Wenn jemand mit dem Gesetz kommt, dann kommt es ja aus der Schrift. Aber das ist nicht mein Maßstab, denn mein Maßstab kommt aus dem Evangelium des glückseligen Gottes. Und darüber muss ich mir dann ein Gewissen machen. Ja? Stimme ich an passt mein Leben in diesen Maßstab rein, ja, nicht in den der anderen gilt. Wie gefährlich das ist, das sagt Paulus in 1. Timotheus 1, 18 bis 20. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, auf dass du durch dieselben den guten Kampf kämpfest, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, welches etliche von sich gestoßen und so, was den Glauben betrifft, Schiffbruch erlitten haben, unter welchen Hymenäus ist und Alexander, die ich dem Satan überliefert habe, auf dass sie durch Zucht unterwiesen würden, nicht zu lästern. Was haben die beiden gemacht? Die haben nicht Christus abgelehnt, aber sie haben ein gutes Gewissen, das gute Gewissen nicht bewahrt und sind so aus dem Ruder gelaufen. Die waren allemal richtig vorher. Sie haben das gute Gewissen nicht bewahrt.
Glieder am Leibe des Christus waren das.
Ja. Ja. So wie der Mann in Korinth, ja, bei dem war das eine fleischliche Angelegenheit, wo der Maßstab, den der Paulus durch das Evangelium Gottes gegeben hatte, ja, wo er überschritten wurde und er sich nicht zurechtweisen ließ, damit musste er aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Dem Satan übergeben heißt einfach, jemanden zurück in die Herrschaft der Finsternis bringen. Ja. Das ist nichts anderes. Wenn ich jemanden aus der Gemeinde ausschließe, dann ist er automatisch unter dem Herrschaftsbereich der Finsternis.
Nee,
das nicht. Aber er muss draußen leben. Er kann nicht mehr drinnen leben, weil der Paulus sagt, mit solchen Leuten soll man keinen Umgang haben, weil sie die Gemeinde eben verderben. Es geschieht ja nicht selten, wie es dann im zweiten Brief heißt, 2. Timotheus 2, 16 bis 18, die ungöttlichen leeren Geschwätze aber vermeide, denn sie oder die Menschen, welche solche Geschwätze führen, werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten und ihr Wort wird um sich fressen wie ein Krebs, unter welchen Hymenäus ist und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben etlicher zerstören. Interessanterweise nennt Paulus Hymenäus hier zweimal. Er war wohl eine bekannte Persönlichkeit, ein Lehrer in der Gemeinde und er hat sich zum Irrlehrer entwickelt. Er ist einer geworden. Es fing an mit dem Nichtbewahren eines guten Gewissens, wie er im ersten Brief sagt. Und später lehrte er direkt Dinge, die nicht schriftgemäß sind. Ja, man sieht, die Abweichung kann also durchaus im Herzen eines Menschen anfangen und irgendwann wird sie nach draußen sichtbar durch eine falsche Lehre. Ja, und da genügt ein Kriterium. Paulus sagt hier, da gibt es Leute, die sagen, die Auferstehung sei schon geschehen. Und genau das reicht schon, um sich außerhalb des Evangeliums Gottes zu stellen. Von der Wahrheit abgeirrt, heißt es da. Das Schlimmste dabei ist, dass die falsche Lehre viel besser aufgenommen wird als die richtige. Und die falsche Lehre hat immer etwas Bestechendes und etwas Anziehendes an sich. Paulus nennt auch Namen von Menschen, die das ihm anvertraute Evangelium verlassen haben, zum Beispiel alle, die in Asien sind. Da gehörte zum Beispiel Ephesus dazu. Phygelus und Hermogenes und Demas, die nennt er auch mit Namen, die ihn, das sagt nicht, sie hätten Christus verlassen. Sie haben ihn verlassen, das ihm anvertraute Evangelium. Und von Demas heißt es sogar, dass er den jetzigen Äon liebgewonnen habe. Keiner von diesen hat wohl den Christus verlassen, sonst hätte sich Paulus anders ausgedrückt. Und damit ist das ein sehr ernster Punkt. Und wir wollen in unseren Gebeten auch für uns und füreinander ringen, dass der Herr uns vor solchen Entwicklungen bewahren möchte. Oder wenn sie auftreten, ja, in einer Gemeinschaft, dass wir sie frühzeitig erkennen, ermahnen, und notfalls muss man eben jemand vor die Tür setzen. Sobald wir uns dem Worte Gottes aussetzen, geschieht also auch unsere Verwandlung in das Bild Gottes. Dazu muss jedoch nach Kolosser 3,17 das Wort des Christus reichlich in uns wohnen. Ja? Also nicht nur gelegentlich, sondern reichlich. Und auch nicht nur in Neudorf. Ja? Obwohl uns eben diese Gnadenzeit im Besonderen geschenkt ist, dass wir mal uns konzentriert mit ein paar Versen aus dem Epheserbrief beschäftigen. Ja, ich muss euch gestehen, ich habe im ersten Überschwang gesagt, ich wollte gerne von den ersten drei Kapiteln bestimmte Dinge darstellen in den Versammlungen, die mir hier zugeteilt waren. Und ich musste dann bei der Vorbereitung feststellen, du hast dich vollkommen übernommen. Und jetzt müssen wir uns mit dem ersten Kapitel beschäftigen. Und wir sehen, es gibt eine ganze Menge. Und wir haben ja auch durch die Dienste unserer anderen Brüder das auch schon gesehen. Wenn wir das Wort Gottes nicht reichlich in uns wohnen lassen, dann geschieht es, dass wir unterernährt bleiben oder es wieder werden. Wie der Hebräerbriefschreiber sagt, ja, dass ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet und ihr seid wiederum solche geworden, die der Milch bedürfen und nicht der festen Speise. Und Paulus ermahnt nicht etwa die Welt, sondern die Glaubenden. In Galater 6, 7 und 8, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Und jetzt heißt es dort genauer wiedergegeben, denn wer in sein eigenes Fleisch hinein sät, wird von dem Fleische Verderben ernten. Wer aber in den Geist hinein sät, wer also das Wort Gottes reichlich in sich wohnen lässt, wer sich der Herrlichkeit des Christus in seinem Wort aussetzt, der wird aus dem Geiste ewiges Leben ernten. Und wir sehen an der letzten Formulierung, dass diese Verse nicht an Weltmenschen gesagt sind, sondern dass sie mir, sage ich ganz bewusst jetzt, sind mir gesagt. Jedem unter uns, der zur Gemeinde gehört, ist das gesagt, dass wir daran denken. Und wir haben ja an den Beispielen, die Paulus vorher mit Namensnennung gesehen, dass es durchaus Abirrungen gibt. Und unsere Erfahrung zeigt es auch. Und da sind auch dienende Brüder nicht ausgenommen. Wir fassen zusammen, der Reichtum der Gnade, die überströmt in Weisheit und Einsicht, die bringt uns zum Wachsen, reinigt unser Denken und richtet es am Denksinn Christi Jesu aus. Wenn wir uns diesem Gehorsam aussetzen. Zu der geschenkten Gnade ist unser Gehorsam gefragt und auch unsere Ausrichtung, unser Säen in den Geist oder auch in das durch das Investieren in den Geist, im Anschauen der Herrlichkeit des Christus in seinem Wort, werden wir dann verwandelt in das Bild Gottes. Nun wollen wir zum nächsten Abschnitt gehen, das sind die Verse 9 und 10. Ziel aller Wege Gottes, das All wird unter das Haupt des Christus emporgebracht. Das ist die fünfte Segnung, die Verse 9 und 10. In den Versen 9 und 10 entfaltet Paulus den Endertrag der Äonen, der nach 1. Korinther 10, Vers 10 auf den Leib des Christus bereits jetzt schon gekommen ist. Was ist der Endertrag? der Äonen, dass jemand neu gezeugt ein Sohn Gottes ist. Ja? Denn der Vater ist erst dann zufrieden, wenn alles neu gezeugt ist. Ja? Wenn das All ins Leben gezeugt ist, dann braucht es keine Herrschaft mehr, ja? Dann braucht es keine Hierarchie mehr, außer dass Gott der Vater über allem ist, darunter der Sohn und dann darunter das ganze All. In allen, ja. Wenn der Christus das Reich übergibt oder die Herrschaft, die er hat, übergibt, dem Gott und Vater, nicht dem Gott, dem Allmächtigen oder Allherrscher, sondern Gott, dem Vater übergibt, dann sind seine Ziele erreicht. Nach Römer 8, Vers 23 ist den Söhnen nur eine Erstlingsgabe des Geistes gegeben. Das heißt, alles, was noch nicht unter den Einfluss von Gottes Geist gekommen ist, folgt später unfehlbar nach. Ja? Da, wo Erstlinge sind, da gibt es auch Zweit- und Drittlinge und solche, die dann als Letzte in den Genuss, möchte ich sagen, des Geistes kommen. Der Erstling heiligt die Masse. Paulus belegt das in Römer 11, Vers 15 und 16, wo er dort schreibt in Vers 16, wenn aber der Erstling heilig ist, so auch die Masse. Und wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige. Darauf kommen wir in einem anderen Dienst dieser Tage nochmal zu sprechen. Die Aussage in 11, Vers 5, wo er vom Überrest Israels spricht, den sich Gott in Gnaden erwählt hat. Ja, dort bezieht sich dieses Wort ja zuerst mal drauf, auf den Überrest der Gnade aus dem Volke Israel. Und die durch Unglauben ausgerissenen Zweige kommen ja wieder in den edlen Ehlbaum zurück, nach Römer 11, 23 und 24. Darum verwundert es uns nicht, dass das Ziel aller Wege Gottes nichts weniger ist, als dass das All in dasselbe Leben gezeugt wird, wie auch wir hineingezeugt worden sind. Paulus schließt unter All ein, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Und in Philipper 2, 11 und 12 ergänzt er noch die unterirdischen extra. Nach Kolosser 1, 16 gehört das Sichtbare und das Unsichtbare dazu. Also nicht nur das, was wir mit unseren Augen sehen, sondern auch eben das Unsichtbare. Alles, was durch Schöpfungsakte Gottes geschaffen wurde. In Philipper 2, 10 und 11 lesen wir, auf dass in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und der irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Verherrlichung des Vaters. An dieser Formulierung erkennen wir, dass die Zurechtbringung des Alls nur durch Zeugung und Sohnschaft möglich ist. Denn nur dann kann ich ein richtiges Zeugnis ablegen, wenn ich ein Gezeugter bin. Alle Herrschaft, alle Gewalt und Macht wird weggetan sein, wenn Gott dieses erreicht haben wird. Dort, wo Gott selbst wesenhaft Vater geworden ist, haben alle Herrschaftsformen ausgedient. Sünde ist dann in keiner Form mehr vorhanden, denn Söhne ordnen sich in Liebe dem Vater von selbst unter. Diese Unterordnung braucht nicht eingefordert zu werden. Oder nicht mehr. Wir dürfen jetzt schon in diesem Heilungsprozess stehen und uns mehr und mehr unserem Gott und Vater unterordnen lernen, wachstümlich. Das alles ist Geheimnis seines Willens, wie Paulus in Epheser 1 sagt, Geheimnis seines Willens, und es entspricht dem erklärten Vorsatz Gottes und seinem Wohlgefallen. Und das ist auch etwas vom Größten, was hier steht, ja, dass das alles unter dem Wohlgefallen Gottes abläuft. Es ist nicht ein mechanischer Vorgang, sondern es entspricht seinem innersten Herzen, was da ablaufen soll mit dem All. Und das ist das große Anbetungswürdige. Darum nennt Paulus die ihm anvertraute Botschaft auch das Evangelium des glückseligen Gottes. Wir können das auch rumdrehen und sagen, das Evangelium, das Gott dem Paulus anvertraut hat, ist das Evangelium, das ihn selber glückselig macht. Und deshalb ist es nicht die Frage, ob alle Menschen selig werden, sondern ob der Wille, das Wohlgefallen Gottes zum Ziel kommt. Das ist die entscheidende Frage. Ist ja auch in einer Ehe nicht so. Es geht ja nicht darum, dass zwei heiraten und dann kriegen sie auf dem Standesamt ein Dokument und dann sind sie als Eheleute erklärt. Ist das Ehe? Ehe ist doch nur dann möglich, wenn liebende Zuneigung vorhanden ist, wenn der eine darauf bedacht ist, dass der andere immer größer wird, ja, in seinen eigenen Augen. Ja. Ich möchte doch, dass meine Frau glücklich und zufrieden ist und sie will es auch von mir. Und so ist es ein schwaches Abbild von dem, was Gott will. Es entspricht dem Wohlgefallen Gottes, dass er alles in eine Sohnesbeziehung zu sich selber zurückbringt. Das ist sein Wohlgefallen. Für dieses Ziel hat er den Haushalt oder die Verwaltung einer Reihe von Zeitpunkten oder Zeitabschnitten, Kairoi, Gottes Zeitpunkte oder Gottes Zeitabschnitte vorher festgelegt. Auch diese Offenbarung gehört mit zu dem geistlichen Segen in den himmlischen Örtern. Es ist eine Segnung, eine Mehrung göttlicher Zusammenschau, die wir dadurch bekommen. Und sie hat eine ungemein ermutigende und tröstende Wirkung. Die genannten Zeitpunkte befinden sich innerhalb einer uns unbekannten Anzahl von Äonen. Jetzt leben wir im gegenwärtigen bösen Äon. Und aus diesem nimmt uns ja der Herr heraus, ja, versetzt ihn von dem Machtbereich der Finsternis in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe, wie uns der Jörg das vorhin gesagt hatte. Geistlich bei unserer Berufung, körperlich, wenn er zu seiner Gemeinde kommt. Ja, da nimmt er uns heraus. Erst geistlich, indem er uns unter die Herrschaft seines Geistes stellt, wenn er uns beruft, und dann körperlich auch, wenn wir verwandelt werden, wenn der Herr Jesus zu seiner Gemeinde kommt. Das ist der erklärte Wille unseres Vaters. Deshalb sagt er auch, Gnade euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausnehme aus dem bösen gegenwärtigen Äon nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Gottes und Vaters. Ja? Nicht nur Gottes. Der kommende Äon ist das Reich der Himmel, den die Schrift im Evangelium nach Matthäus so verwendet. Der Herr Jesus ist der König, aktiv ab diesem Abschnitt in den Himmeln und auf der Erde. Seine Herrschaftszeit geht aber nach den 1000 Jahren weiter. Ja? Und sie endet in dem Zeitpunkt, den wir aus 1. Korinther 15 kennen, ja, wo er eben dann das All, das unter ihm emporgehauptet ist, seinem Vater übergibt. Nun, damit möchte ich es zu dem Punkt bewenden lassen. Ja? Da muss man aufpassen, dass man sich da nicht drin verliert, weil da wäre noch einiges dazu zu sagen. Ich möchte jetzt zum nächsten Punkt noch kommen, zu dem Losteil in Christo. In Epheser 1, 11 und 12 lesen wir, in welchem wir auch ein Losteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der das All oder alles wirkt, nach dem Rate seines Willens, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Das ist die sechste Segnung. In Christus ist uns ein Losteil oder ein Erbe verheißen. Ein Erbe oder Losteil ist ein durch eine Rechtsverordnung zugesprochener Wertgegenstand. Wie wir nach Vers 5 zur Sohnschaft zuvor bestimmt sind, so auch, damit wir etwas zum Preise seiner Herrlichkeit sind und werden. Es ist dieselbe Sohnschaft, die auch Christus, der einzig von Gott Geborene, hat, mit dem Unterschied, dass er eben direkt Sohn Gottes war und ist, ja, vor Grundlegung der Welt bereits gewesen war. Im Gegensatz zu uns, wir waren es dort nur in seinem Herzen. Und so sind auch wir aus ihm, aus dem Vater, in Christo Jesu, wie uns 1. Korinther 1, 30 sagt. Die Frage ist nun, wer preist oder soll denn Gott preisen wegen uns? Wir sollen ja etwas zum Preise seiner Herrlichkeit sein. Also muss jemand uns gegenüber Gott gegenüber preisen, wegen uns. Wir sollen zum Preise seiner Herrlichkeit sein. Wer preist denn nun? Nun, es sind genau die Fürstentümer und Gewalten in den Überhimmeln. Denn mich dünkt, sagt Paulus, dass Gott uns die Apostel als die Letzten dargestellt hat, wie zum Tode bestimmt. Denn wir sind dem Kosmos ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als Menschen. Und in Vers 16, 15 und 16 sagt Paulus, denn wenn ihr 10.000 Zuchtmeister in Christo hättet, so doch nicht viele Väter. Denn in Christo Jesu habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Das heißt, auch wir sind dem Kosmos ein Schauspiel. Und jetzt soll offensichtlich der Kosmos in ein Lob und in ein Preisen hineingeführt werden, über dem, was Gott an uns vollbringt. Ja? Und das verherrlicht dann den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus und auch unseren Vater. In Epheser 3, Vers 10, das bekannte Wort, auf das jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den Überhimmeln oder Aufhimmeln durch die Versammlung kundgetan werde, die gar mannigfaltige Weisheit Gottes. Es sind dieselben Personen, die gegen die jetzt während unserer Erdenzeit unser Kampf ist. Nach Kapitel 6, Vers 12 folgende, aus deren Machtbereich wir entrissen sind. Ja, denen gilt ja zuerst unser Zeugnis. Natürlich, solange sie verfinstert sind, werden sie das nicht fassen können. Aber sehen tun sie es jetzt schon. Und wenn sie dann selber zurechtgebracht sind, werden sie in das entsprechende Lob Gottes, ja, zum Preise seiner Herrlichkeit eben einstimmen. Und dazu sind wir unter anderem hier. Das schließt auch durchaus ein, dass wir jetzt im Trainingslager sind, wie der Johannes vor Jahren einmal gesagt hat, dass wir unter erschwerten Bedingungen leben, denn jetzt ist ja Nachtzeit. Ja? Jesus sagt, solange ich im Kosmos bin, bin ich das Licht des Kosmos. Es kommt aber eine Zeit, wo nämlich die Nacht, da niemand wirken kann. Nur wir als Erstlinge haben das Licht des Geistes und des Wortes. Nur wir sind versetzt aus dem Vollmachtsbereich der Finsternis in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe. Die Opferung Isaaks und das Buch Hiob sind Zeugnisse, in welchem es unserem Gott um die Darstellungen an die unsichtbare Welt gegangen ist. Zuallererst so, wie sie im gegenwärtigen Äon die werdende Gemeinde als Aufgabe hat, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Hier redet Paulus von sich und von dem Teil der Versammlung, die vor den Ephesern gerufen worden waren und ihre geistliche Existenz in Christus hatten. Sie leben in Erwartung dieses Losteils, das dem ganzen Leib des Christus zugesprochen ist. Wenn man Paulus jetzt auch als Israelit mal betrachtet, ja, dann gilt es wir auch für Israel, denn die Glaubenden vor dem Erscheinen Johannes des Täufers und während seiner Zeit warteten alle auf ihren Messias, also haben sie auf den Messias gehofft. Die Nationen, die Paulus in Vers 13 mit ihr dann anspricht, sie hatten keinen Anteil an der Hoffnung auf den Christus. Also konnten die doch auch nicht auf den Christus gehofft haben. Ja, also schreibt Paulus hier von sich als Israelit, ja, und auch von denen, die er im Eingang schreibt, er, Paulus, Apostel Jesu Christi, er hatte ja Hoffnung auf den Christus und auch die Glaubenden aus Israel hatten Hoffnung auf den Messias. Ja.
War speziell auf Israel gerichtet dann?
Bitte?
War speziell auf Israel
gerichtet? Natürlich, aber auf den Christus.
Wir sind es,
ja,
die auf den Messias gehofft und unsere Erwartung darauf gesetzt haben.
Nee, wir nicht. Das meine ich ja gerade. Ihr eben nicht. Er sagt ja, ihr.
Ja, ich meine Israel. Wir.
Paulus, ja. Denn Paulus hier sagt wir, dann meint er sich als Israelit. Ja.
Als Israelit.
Als Israelit, ja. Wir können das auf zwei Ebenen sehen. Ja. Auf der einen Seite solche, die vor den Ephesern geglaubt haben, die haben auf den Christus gehofft. Und solche, die als Israeliten auf den Christus gehofft haben. Ja. Aber das ist eine andere Linie natürlich. Ja. Als Anschauung, die Nationen, die Paulus in Vers 13 mit ihr eben anspricht, die hatten keinen Anteil auf die Hoffnung. Ja. Deshalb können die auch nicht hier gemeint sein, mit wir gehofft. Ja. Wir ist der Paulus, ja, als auf jeden Fall, und wir sind auch Israeliten, die den Christus erwartet haben.
Früher
als die Nationen. Zum Beispiel der Simon, ja, im Tempel, ja, die Prophetin Anna und alle Leute, die zum Beispiel sich haben durch die Taufe des Johannes unter die Ordnung Gottes gestellt. Ja, und sich damit auf die Erwartung des Messias ausgerichtet haben.
Das bisherige Verständnis war so, dass wir als Gemeinde, wir, ja, erwarten Christus viel früher als Israel. So war bisher das Verständnis.
Ja, ja.
Aber nach deinem Verständnis und von der Schrift her hat das damit eigentlich nichts zu tun. Dass ja, hier die Gemeinde angesprochen ist,
ja,
und die Gemeinde erwartet den Messias, den Christus, früher Entrückung als Israel.
Ja.
So war bisher die,
ja, ja, ja,
Auslegung.
Ja. Aber ich denke, der Paulus spricht ja auch im Galaterbrief, ich möchte jetzt da nicht abschweifen, ja, da spricht er ja auch von wir und ihr. Ja. Da muss man auch unterscheiden, ja, wo er wir sagt, da meint er Israel. Ja, da sagt zum Beispiel beim Petrus, wir Juden sind nicht Sünder wie die Nationen. Ja. Das sind andere Kerle, ja, zum Beispiel. Ja. Und er sagt, ihr die Nationen in Galater 4,8, ihr habt seither den Göttern gedient. Das haben wir nicht getan, wir haben unserem Gott gedient. Und wir waren unter Mose, ihr aber seid unter den Göttern gewesen. Das ist so ein Beispiel, das man hier auch mit, und über diese Gedankenkette bin ich auch zu dem zu dem Verständnis gelangt. Ja? Bitte?
Ich habe nur noch eine Stelle, als Paulus über Agrippa in Apostelgeschichte 26
ja.
Sagt er, und ihm stehe ich vor Gericht wegen der Hoffnung auf die von Gott an unsere Väter vergangene Verheißung.
Genau.
Zu der unser zwölfstämmiges Volk unablässig ja. Nacht und Tag Gott ihnen hinzugelangen hofft, ja. Wegen dieser Hoffnung.
Ja.
Also das ist die, die vorher da war.
Genau.
Ja, genau. Ja.
Welche Stelle war das?
Apostelgeschichte 26,
ja. Ab Vers 6.
Ja. Als Anschauungsobjekt sind uns eben die Väter Israels genannt, die durch den Glauben ein Zeugnis erlangt haben. Ja, das sind alle die, die letztlich auf den Christus gehofft haben. Der Herr Jesus sagt, in Johannes 8, Abraham sah meinen Tag und freute sich. Ja. Das ist die Hoffnung auf den Christus, ja, die der Abraham hatte. Ja, und die spricht, denke ich, der Paulus hier in Epheser an, gegenüber den Nationen, die eben keine Hoffnung hatten. So wie das dann auch später noch in dem Brief zum Ausdruck kommt. Abraham lebte wie Isaak und Jakob bereits auf dem Boden der Verheißung und dennoch gehörte ihnen keine Handbreit davon. Erst im vierten Geschlecht kamen ihre Nachkommen zurück und erlangten das zugesprochene Los. Worin besteht jetzt und wo ist denn unser Losteil? Diese Frage haben wir ja noch nicht beantwortet. Ja? Da sind wir ja gerade dran an der Frage. Es liegt nahe, da wir Teil des Christus sind, muss unser Losteil mit dem Seinen zusammenfallen. Von unserem Herrn Christus Jesus lesen wir Römer 8, 16 und 17, auch die Stelle ist schon mehrfach zitiert worden in diesen Tagen. Der Geist selbst zeugt zusammen oder mitbezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Losteilhaber oder Erben. Wir sind Losteilhaber Gottes und Mitlosteilhaber des Christus. So gewiss wir mitleiden, auf dass wir auch mitverherrlicht werden. Also das Leiden ist keine Option. Also es gibt nicht Gottes Kinder, die nicht leiden. So gewiss wir mitleiden, ja, bekommen, sind wir auch Losteilhaber. Ja. Das heißt, wir gehen den Weg des Sohnes. Und der litt. Und wir leiden mit.
Aber das Leiden steht hier im Verhältnis zur Verherrlichung.
Natürlich, natürlich.
Das Leiden ist kein Kriterium zum Erbe. Nee.
Es heißt nur, so gewiss wir leiden, ja, so gewiss sind wir auch Erben. Aber das heißt nicht, dass das Leiden die Voraussetzung dafür wäre. Ja, weil sonst wäre es ja wieder eine Leistung. Dann müssten wir uns ja Leiden suchen, um möglichst viel zu erben. Ja, zum Beispiel, so Leute gibt es ja.
Ja.
Das ist sehr wichtig, der Punkt, ja, dass wir da auch wieder ja, haarscharf an der Schrift bleiben und nicht uns entfernen von dem, was da geschrieben steht. Wir leiden, weil der Sohn leidet, aber nicht um zu erlangen, sondern wir leiden, weil wir Söhne sind. Und weil wir Söhne sind, deshalb sind wir Losteilhaber. Ja. Also wenn wir es aufzeichnen wollen, da ist für beides die Wurzel dieselbe. Da ist der Herr und er ist Losteilhaber und er leidet. Ja, es ist nicht so, dass das Leiden zwischen dem Losteil wäre, ja, sondern beides geht direkt zum Ursprung zurück. In Galater 3, 28 und 29 sagt Paulus, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann noch Weib. Eigentlich heißt es nicht Männliches noch Weibliches. Denn ihr alle seid einer in Christo Jesu. Wenn ihr aber Christi seid, so seid ihr denn Abrahams Same und nach der Verheißung Erben oder Losteilhaber. Wir halten hier nach diesen beiden Stellen fest, weil wir vor Grundlegung des Kosmos Gnade in Christus empfangen haben, also aus Gott in Christo Jesu sind. Deshalb sind wir Losteilhaber des Christus. Genauso wichtig ist hier aber, dass wir nicht leiblich von Abraham abstammen müssen, um Losteilhaber zu sein. Ja, das ist auch wichtig, weil sonst wäre es wieder so ein Zusatz, ja, wie das Leiden. Wenn ich genügend leide, kriege ich einen Losteil. Ja. Wenn ich Abrahams leibliches Kind bin, bin ich Losteilhaber. So ist es nicht. Ja. Sondern weil wir von Gott vor Grundlegung der Welt erwählt sind und zuvor bestimmt sind, dass wir ein Losteil haben, deshalb sind wir Losteilhaber. Und deshalb ist ein Losteil bekommen, nicht davon abhängig, ob wir Abrahams Söhne nach dem Fleisch sind. Das wird nämlich hin und wieder auch behauptet. Galater 3,28 erklärt ja gerade, dass die äußeren, das heißt die kosmischen Verhältnisse in Christo Jesu für uns absolut bedeutungslos sind. Da ist weder Jude noch Grieche, noch Freier, noch Gebundener, noch männlich, noch weiblich, sondern einer in Christo. Kinder Gottes sind also Teilhaber des Loses, das der Vater seinem Sohn zugedacht hat. Was ist das? Wir lesen vom Sohne Gottes in Kolosser 1, 16 und 17. Denn durch ihn ist das All geschaffen worden, das in den Himmeln und das auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Bevollmächtigte. Das All ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem, ja, zeitlich und herrschaftsmäßig vor allen. Und das All hat durch ihn seinen Bestand. Das heißt, das All wird durch den Christus am Leben gehalten. Ja? Auch wenn es im Sterben begriffen ist. Ja? Das müssen wir ganz klar hier sehen. Und in Hebräer 1, Vers 2 ist von dem Christus die Rede, dem er das All zum Losteil gesetzt hat, heißt es da, durch den er auch die Äonen gemacht hat. Durch den Sohn sind die Äonen, die Zeitspannen, der Zeitplan und das All, also Material und Geschöpfe, selbst geschaffen. Vers 16 am Ende sehen wir, dass das All für den Sohn geschaffen wurde. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus hat das All seinem Sohn als Losteil bestimmt. Und darum sind wir seine Losteilhaber, aus diesem einfachen, einzigen Grund. In Römer 8, 31 und 32 erklärt deshalb Paulus, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist wider uns? Er, der durch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch das All schenken? Die Sache mit dem Losteil hat aber auch noch einen anderen Aspekt, auf den wir dann im Zusammenhang mit dem Gebet zu sprechen kommen werden in Vers 17 und 18. Wir fassen zusammen, die gesamte Schöpfung hat der Vater seinem Sohn als Losteil zugeeignet. Daran dürfen wir Mitteilhaber sein. Verstehen wir das? Wir können getrost Nein sagen. Verstehen tun wir das nicht. Das können wir nur mit demselben einfachen Glaubensgehorsam fassen, mit dem wir unsere Erwählung und all die übrigen, den Verstand übersteigenden Segnungen beginnen dürfen zu ergreifen. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns solches allen Verstand übersteigendes zugeteilt hat. Amen. Wir beten noch. Ja, Vater, was sollen wir hierzu sagen? Es fehlen die Worte. Wir können nur in Anbetung niederfallen vor dir, unserem Gott und Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Und so dürfen wir auch sagen, wie du uns geschrieben hast: Gesegnet seist du, o Gott und Vater, du Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und wir danken dir, dass du solches uns hast jetzt auch schauen lassen. Und so möchtest du auch Gnade schenken, dass wir in dem einfachen Gehorsam bleiben und uns durch nichts ein Gewissen machen lassen, außer dem, was du uns in dem Evangelium, das dich glückselig macht, gegeben hast. Amen.